Ein Thema, drei Köpfe. Ein Podcast von BR24.
In 3 Monaten, in rund 100 Tagen ist es soweit. Die Olympischen Spiele stehen an in Peking. Am 4. Februar 2022 geht's los. Und eins steht jetzt schon fest: Es werden besondere Spiele. Und das nicht nur wegen Corona. Die Menschenrechtslage in China, die ist extrem schwierig. Presse- und Meinungsfreiheit sind utopisch. Und das macht schon klar, es wird eben nicht nur um Sport gehen, sondern auch ganz viel um Politik. Auch wenn der Sprecher der chinesischen Regierung das zurückweist.
Die Politisierung des Sports verstößt gegen die Olympische Charta. Politisierung schadet den Interessen der internationalen Athleten und widerspricht der olympischen Sache. Die internationale Gemeinschaft wird das nicht akzeptieren.
Also keine Vermischung von Sport und Politik, sagt dieser Herr. Was von dieser Aussage zu halten ist, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es darum, wie versucht Chinas Staatsführung Olympia für Propaganda zu nutzen? Welche Formen der Kritik sind vielleicht möglich? Und allgemein, werden in Peking die umstrittensten, vielleicht die politischsten Olympischen Spiele seit Jahrzehnten, vielleicht sogar aller Zeiten stattfinden? Darum geht es heute in Ein Thema, drei Köpfe. Ich bin Linus Lühring aus der BR-Politikredaktion und mit dabei sind heute Benjamin Eisel, AED-Korrespondent in Peking. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und Frank Hollmann ist dabei aus der BR Sportredaktion. Der hat lange in Peking gelebt und war auch bei den Olympischen Sommerspielen in Peking 2008 schon dabei. Und du wirst in wenigen Wochen auch nach China fahren, um über die Winterspiele zu berichten. Zumindest hast du das vor, Frank.
Hallo. Hallo zusammen. Ja, ich hab's vor, aber ob's klappt, wir werden sehen.
Genau, da werden wir auch noch drüber sprechen.
Erstmal die Frage. Aber wir werden uns nicht sehen. Das kann man dazu ja schon mal sagen.
Warum das nicht?
Naja, weil es ja eine olympische Blase geben wird und Frank wird dann in dieser Blase sein und ich werde außerhalb sein. Das heißt, wir sind dann wahrscheinlich auch nur 60 Kilometer oder so voneinander entfernt, vielleicht sogar näher, aber wir werden komplett abgeschottet sein voneinander.
Ja, über die Blase müssen wir gleich nochmal sprechen, Benjamin, aber erstmal allgemein die Frage, was spürt man denn jetzt schon von Olympia in Peking?
Man spürt hier noch gar nicht so viel, also die Staatsmedien berichten drüber und sagen, das werden tolle Olympische Spiele. Man sieht ab und zu mal ein paar Plakate und es gibt Sponsoring auf Bier und anderen Getränken. Aber ansonsten kriegt man nicht so viel mit von den Olympischen Spielen.
Wie war das 2008, Frank, als du vor Ort warst? Da war die Euphorie wahrscheinlich größer, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, sie war größer. Wir hatten ja kein Corona damals. Damals gab es auch einen Fackellauf quer durch alle Provinzen Chinas. Da hat man also quasi den olympischen Gedanken auch durch das ganze Land getragen. Peking war vollgekleistert. Es gab immer zu runden Tagen, 100 Tage vorher, 500 Tage davor, gab es Veranstaltungen zu den Spielen. Also damals war es deutlich spürbar.
Eine Sache, die ist jetzt schon ein Erfolg für China, nämlich die Sportstätten. Die sind alle schon fertig. Es sind auch schon deutsche Sportlerinnen und Sportler vor Ort. Zum Beispiel der Bobfahrer Johannes Lochner, mit dem konntest du schon sprechen, Benjamin. Der war richtig begeistert von der Bobbahn. Hören wir mal rein.
Das ist wirklich Superlative an Bau, was die da hingestellt haben. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man weiß, dass da vorher nichts war. Also die haben das ja irgendwo in die Hügel da reinbaut, inklusive Autobahn. Allein die Autobahnzufahrt ist ein Wahnsinn. Und sieht richtig, richtig gut aus.
Richtig gut aus, sagt er. Also das ist schon mal positiv, aber wir haben es jetzt eben auch schon ein paar Mal erwähnt, das sind eben Spiele unter Corona-Bedingungen. Es sind keine internationalen Zuschauer zugelassen. Das ist Teil dieser chinesischen Null-Covid-Strategie, Zero-Covid-Strategie. Man liest viel von einer großen Ungewissheit. Frank, du hast eben auch schon gesagt, du weißt noch nicht genau, ob du hinfahren kannst. Und eben die Sportlerinnen und Sportler werden in einer Blase sein. Und was das heißt, das spürt Johannes Lochner jetzt schon.
Es sind 3 so Gebäudekomplexe, in 2 wohnen wir, im 3. ist das Essen, dürfen uns frei bewegen, das sind halt 250 Meter zum Gehen. Ja, dann haben wir noch einen Kraftraum und einen Sportplatz. Ja, es ähnelt einem offenen Vollzug Gefängnis. Also es sind überall Wachleute, es ist brutal viel Menschen hier rumstehen und einfach nur aufpassen, nichts machen. Ich weiß nicht, die stehen halt einfach da und gucken.
Benjamin, lass uns noch mal kurz über diese Strategie ein bisschen genauer sprechen. Das klang ja gerade ja nicht so wahnsinnig sympathisch, was der Johannes Lochner da erzählt hat. Was steckt hinter dieser Strategie?
Na, hinter dieser Strategie steckt, dass China im Gegensatz zu fast allen anderen Ländern auf der Welt eine strikte Null-Covid-Politik fährt und die auch weiterhin fährt. Das heißt, wenn es Infektionen gibt, dann werden die relativ schnell versucht zu isolieren. Es werden ganze Wohnblocks unter Quarantäne gestellt, manchmal ganze Millionenstädte. Es gibt Massentests, da werden dann Millionen von Menschen getestet. Es gibt diese Kontaktnachverfolgung und es ist eben einfach sehr, sehr strikt, weil China versucht, das Virus aus dem Land draußen zu halten. Und das steht natürlich im Konflikt mit den Olympischen Spielen, denn es kommen von außen viele Leute rein. Im Moment sind die Grenzen weitgehend dicht, wenn man ins Land will. Das habe ich vor ein paar Wochen auch erfahren. Ich musste dann 3 Wochen in eine Hotelquarantäne, war dann 3 Wochen an einem Zimmer eingesperrt. Und das ist halt natürlich schwer zu vereinen, diese 2 Sachen, weil natürlich in Europa zum Beispiel gibt es ja, es gibt ja in den meisten Ländern mehrere tausend Neuinfektionen. Wenn es in China mal 10 gibt, mal 50 gibt an einem Ort, dann sind das schon sehr viele. Und deswegen versuchen die Chinesen halt, diese 2 Sachen zu trennen. Und deswegen haben die ganzen Sportler, die dann quasi die Bobbahn jetzt getestet haben zum Beispiel, waren dann eben in dieser Hotelanlage eingesperrt, durften dann nur mit einem Shuttlebusverkehr zur Bobbahn und dann auch wieder zurück. Und die mussten dann eben keine Quarantäne machen wie ich, sondern die konnten sich halt in dieser Blase, in dieser Hotelanlage frei bewegen, dann auch die Bobbahn nutzen und wieder zurück. Und so ähnlich muss man sich das dann auch während Olympia vorstellen. Das heißt, wer geimpft ist, das ist die Voraussetzung, der darf dann auch in die olympische Blase, in die olympischen Dörfer, es gibt nämlich 3, und darf sich dann da auch wahrscheinlich, so genau ist es noch nicht klar, mehr oder weniger frei bewegen. Es ist auch noch nicht klar, wie frei man sich zwischen diesen unterschiedlichen Blasen, also quasi die Hotels und die olympischen Dörfer und die Wettkampfstätten, bewegen darf. Aber es wird eben auch so sein, dass diese Blasen, diese olympische Closed Loop, sagt man auf Englisch, diese olympischen, naja, diese Veranstaltungsblase, dass die komplett abgeschottet ist vom Rest des Landes. Deswegen meinte ich vorhin auch, ich kann Frank nicht sehen, er wird wahrscheinlich drin sein, ich werde wahrscheinlich draußen sein und wir werden überhaupt keine Möglichkeit haben, da in Kontakt zu kommen.
Ja, man muss dazu auch noch wissen, dass ohne diese Blase eine Veranstaltung wie Olympia überhaupt nicht denkbar wäre. Denn wenn die Sportler vorher 3 Wochen in China in Quarantäne müssten, dann würden sie komplett ihre Form verlieren. Das würde auch kein Sportler machen, weil er müsste ja auf die ganzen wichtigen Weltcups in Nordamerika und Europa vorher 3 Wochen lang verzichten. Also ohne diese Blase wäre Olympia nicht denkbar.
Trotzdem ist es ja so, wenn man das mal vergleicht mit Olympia 2021, den Sommerspielen in Tokio, ist es ja so, dass die Bestimmungen in China noch mal restriktiver sind als in Japan, oder? Stimmt das, Frank?
Ja, sagen wir mal so, sie werden dort mit Sicherheit konsequenter durchgeführt werden. Wir waren auch in Tokio in einer Blase, aber die war nicht ganz komplett. Also da gab es auch ein Bussystem für uns Journalisten, das uns von dem internationalen Pressezentrum zurückgebracht hat zum Hotel. Aber die Bushaltestelle war nicht direkt vor dem Hotel, sondern wir sind dann noch ein paar Blöcke durch die Stadt gelaufen. Das wird in Peking überhaupt nicht möglich sein.
Das wird auf gar keinen Fall möglich sein.
Blicken wir noch vielleicht auf eine andere Besonderheit, wenn es jetzt um die Olympischen Spiele in China geht. Das wird ja umfassend vorbereitet. Athletinnen und Athleten checken ihr Material, bereiten sich vor. Das ist immer so. In diesem Jahr sprechen Funktionäre, aber auch mit dem Bundesnachrichtendienst, habe ich gelesen. Frank, worum ging es denn da?
Ja, das hat Wolfgang Mayer, das ist der Alpindirektor beim Deutschen Skiverband, uns direkt ins Mikrofon erzählt, neulich bei einer Fernsehübertragung. Es geht darum, dass dem ganzen Spitzensport ja auch ganz, ganz viel Forschung steckt. Zum Teil jahrzehntelange Forschung. Wie kann man die Ski am besten wachsen? Bei welchen Temperaturen laufen die am besten? Um nur mal 2 Beispiele zu sagen. Und wenn diese Forschungsergebnisse jetzt auf einem Laptop beispielsweise mit nach China gebracht würden, ja, dann sind die Geheimnisse offen. Ja, weil man muss davon ausgehen, dass kein Handy, kein Laptop, was wir mit rüberbringen werden nach China, sicher sein wird. Die Geheimnisse können dort abgeschöpft werden. Davon können Unternehmer und Firmengründer und Firmeninhaber, die in China tätig sind, ein Lied davon singen.
Da sind wir schon bei den Problemen. Jetzt sprechen wir mal über die politische Seite der Spiele noch ein bisschen länger. Olympia findet eben in China statt. Die kommunistische Staatsführung möchte die Spiele für eigene Zwecke nutzen, für Propaganda. Blicken wir erstmal zurück, 2008, Frank. Wie war das bei den Olympischen Spielen in Peking? Im Rückblick hatte ich den Eindruck, dass Chinas Botschaft damals war, wir öffnen uns, wir zeigen der Welt, dass wir keine Steinzeitkommunisten sind, dass wir uns vielleicht auch reformieren. Wie war das damals?
Ich glaube, das war eine Illusion, die sich der Westen gegeben hat und vielleicht auch das IOC. Tatsächlich ging es auch 2008 den Chinesen darum, die eigene Leistungsfähigkeit zu zeigen. Auch wir können so eine große Veranstaltung wie die Olympischen Spiele ausrichten. Auch wir können hervorragende Stadien bauen. Auch das haben sie 2008 schon geschafft. Und wir können auch sportlich erfolgreich sein. Und das waren sie dann tatsächlich auch 2008. Sie waren dann auf einmal erfolgreich, auch mit Hilfe übrigens vieler ausländischer Trainer, in Sportarten, in denen vorher China überhaupt keine Tradition hatte, und waren dann auch am Ende auch Erster im Medaillenspiegel 2008 vor den USA.
Was hat sich denn seitdem in China verändert, Benjamin? Also eine große Veränderung ist ja sicherlich, dass China eine deutlich wichtigere Rolle spielt in der Welt, gerade was die wirtschaftliche Rolle angeht. Aber auch die Raumfahrtambitionen als ein Beispiel sind ja deutlich größer geworden. Und auch die Menschenrechtslage hat sich, wenn man kritische Organisationen, NGOs, wenn man denen zuhört, verschlechtert. Beispiel Uiguren, die muslimische Minderheit im Westen Chinas wird massiv unterdrückt. Auch die Situation in Hongkong hat sich verschlechtert. Also Benjamin, was hat sich verändert seit 2008 in China?
Es hat sich viel verändert. Du hast es schon angesprochen. Also China ist wirtschaftlich stärker geworden, ist die zweitgrößte Wirtschaftsnation der Welt. Um China kommt man nicht mehr drum herum, sei es bei Christbaumschmuck bis hin zu Hochtechnologie. Und China spielt eben auch politisch eine viel wichtigere Rolle. Ist eben inzwischen ja wahrscheinlich der größte Gegenspieler der USA geworden. Nicht nur wahrscheinlich, ist China mittlerweile. Und es hat sich aber auch, du hast es schon gesagt, innenpolitisch viel verändert. Und das ist, glaube ich, was man jetzt bei den Olympischen Spielen wahrscheinlich am deutlichsten spürt, dass eben unter Xi Jinping, dem chinesischen Staats- und Parteiführer, die Zensur zum Beispiel deutlich zugenommen hat, dass die Menschenrechtslage sich verschlechtert hat, dass Minderheiten systematisch unterdrückt werden. Du hast die Uiguren erwähnt in Xinjiang im Westen des Landes. Also da hat sich extrem viel getan. Es gibt so gut wie keine unabhängigen Medien mehr. Es gibt sehr krasse Staatspropaganda und und die Zivilgesellschaft wurde zurückgefahren. Also da hat sich schon extrem viel getan. Ich habe das nicht seit 2008 verfolgt, ich habe es aber seit 2013 bin ich regelmäßig in China, meistens ja mindestens einmal im Jahr gewesen, und es hat sich ja sehr zum Negativen gewandelt, so mein Empfinden, gerade was eben die Berichterstattung angeht, also was wir Journalisten auch machen können, wie leicht wir an Interviewpartner rankommen. Und das hat man jetzt schon auch gemerkt die letzten Wochen. Ich habe eine Olympiageschichte gemacht, eine größere, mit Steffen Wurzel, dem Kollegen in Shanghai, zusammen. Das ist einfach als ausländisches Medium unmöglich ist, zum Beispiel an chinesische Sportler ranzukommen. Es war super einfach, an den Johannes Lochner ranzukommen. Ich habe beim DOSB angerufen, die haben mir die Telefonnummer gegeben und ich konnte mit ihm sprechen. Chinesische Sportler über den Verband versucht zu gehen, über Kontakte, über ehemalige Trainer, ja, schicken Fax, kommt keine Antwort. Ja, die sind beschäftigt, die müssen trainieren, jetzt ist ja bald Olympia. Also es ist einfach super schwer, an irgendwelche Informationen zu kommen, an offizielle zu kommen. Und das ist nicht nur beim Sport so, es ist einfach mittlerweile als ausländisches Medium extrem schwierig geworden, hier an Informationen zu kommen. Und dazu kommt auch so eine gewisse, die Staats- und Parteiführung erzählt den Menschen, dass sie ausländischen Medien nicht trauen sollen. Und was früher immer ging, war mit Leuten auf der Straße sprechen. Und selbst das ist heute nicht mehr so einfach. Also da hat sich schon extrem was verändert hier im Land.
Wenn man das vielleicht vergleicht mit 2008, da waren meine Frau und ich Korrespondenten in China. Wir sind ein halbes Jahr vor den Spielen, ein Dreivierteljahr vor den Spielen quer durchs Land gereist. Wir sind zu chinesischen Meisterschaften gefahren, haben dort mit Athleten ohne Anmeldung sprechen können, auch mit Trainern sprechen können, haben diese Ausscheidungswettkämpfe gesehen. Wir waren mit einem chinesischen Dopingkontrolleur unterwegs, waren bei einer Dopingkontrolle einer Olympiasiegerin, einer späteren Olympiasiegerin dabei. Wir waren in chinesischen Leistungszentren dabei. Wir haben bei einer Veranstaltung den chinesischen Sportminister angesprochen. Der hat ein spontanes Interview gegeben. Heute undenkbar, nach allem, was ich höre von den Kollegen. Benjamin hat es ja gerade erzählt.
Also absolut undenkbar.
Also da hat sich einiges verändert. Jetzt ist die Frage, wie möchte sich China denn jetzt präsentieren im Rahmen dieser Olympischen Spiele? Also eins kann man sicherlich festhalten, dieser Appell, dass die Spiele nicht politisiert werden sollen, wir haben den am Anfang gehört, der ist wahrscheinlich gar nichts wert. Was sind die Botschaften, die China jetzt vermitteln möchte? Was würdet ihr sagen?
Ich glaube, dass es im Moment eher darum geht, dem eigenen Volk zu vermitteln, dass China eine Weltmacht ist, dass China alles kann, dass China während einer Pandemie, während der Corona-Pandemie Olympische Spiele abhalten kann, und zwar mit Zuschauern. Das ist ja auch der Unterschied zu Tokio. Es soll hier Zuschauer geben und dabei eben an dieser Null-Covid-Politik festhalten. Und das kann kein anderes Land. Das ist das Bild, was man nach innen spiegeln möchte. Und das posaunen die Staatsmedien auch schon raus. Und wenn man mit Leuten spricht, Ich war vor kurzem am Vogelnest, da am Nationalstadion hier in Beijing, wo auch die Eröffnungs- und Schlussfeiern von den Olympischen Spielen und auch von den Paralympics stattfinden sollen, und habe da mit Leuten gesprochen und die haben auch alle das Gleiche gesagt. Die haben auch alle gesagt, ja, wir sind stolz auf China und nur wir können das schaffen, während Corona Olympische Spiele abzuhalten. Das ist, glaube ich, das, was nach innen vermittelt wird, und das scheint auch durch die Propaganda ganz gut zu fruchten. Nach außen, glaube ich, ja, ist ein bisschen Hopfen und Malz verloren. Also da frage ich mich, wem wollen die Chinesen da noch was beweisen? Ich glaube, es ist, glaube ich, ein bisschen egal.
Jetzt sind keine Zuschauer aus dem Ausland zugelassen, sondern nur inländische Zuschauer. Frank, genau. Würdest du sagen, das passt der chinesischen Staatsführung ganz gut in den Kram, weil damit dann noch weniger unkontrollierbare Botschaften ins Land kommen vielleicht?
Ja, möglicherweise, aber ich glaube, das ist vor allem Corona dann geschuldet, weil man hätte damit ja auch ein gewisses Geschäft machen können. 2008 war es übrigens auch ähnlich, da waren wenige ausländische Zuschauer da, weil auch damals gab es ja vorher Proteste. Im März wurden in Tibet Unruhen niedergeschlagen, blutig niedergeschlagen. Die Zahl der Toten schwankt je nach Quelle zwischen 200 und 400. Damals haben die Amerikaner beispielsweise auch überlegt gehabt, zu boykottieren. Das war dann relativ schnell vom Tisch wieder. Aber auch damals gab es diese Vorwürfe. Und damals war auch die Konsequenz, dass bei den Spielen in Peking 2008 weniger ausländische Zuschauer da waren. Mhm.
Also ich glaube, es passt denen sehr gut in den Kram, weil das ist ja auch was man nicht so wirklich kontrollieren kann. Und man hat es ja zum Beispiel gesehen in Athen jetzt neulich, als das olympische Feuer entzündet wurde. Da gab es dann ja diese Proteste, und das will China, glaube ich, auf jeden Fall vermeiden. Und dadurch, dass sie eben keine ausländischen Zuschauer reinlassen müssen wegen Corona, ist es ihnen, glaube ich, ganz recht. Und es hat ja noch einen anderen Effekt, dass es werden ja wahrscheinlich auch keine ausländischen Staatsgäste kommen zu den Olympischen Spielen. Das könnte dann eben auch ausländischen Staatsgästen ganz recht sein, vermute ich mal, weil die
zumindest
müssen sich
keine westlichen,
nicht
zumindest keine westlichen Staatsgäste. Putin hat sich ja bereits angekündigt.
Genau, der hat sich angekündigt, aber wahrscheinlich werden nicht viele westliche Staatsgäste kommen und Politiker. Und es gibt ja auch viele Aufrufe von Menschenrechtsgruppen zum Beispiel, die sagen, man soll die Olympischen Spiele politisch boykottieren. In diese Zwickmühle kämen dann westliche Politiker gar nicht, wenn sie eh nicht hinfahren können. Also ich glaube, dass das vielleicht auch denen dann ganz recht ist, manchen.
Jetzt sind wir schon in so einen Block reingeraten, den ich auch gerne am Ende mit euch nochmal ansprechen wollte. Wie soll man denn jetzt damit umgehen, mit diesen Problemen, die es eben rund um diese Olympischen Spiele in China gibt, also Menschenrechtsverletzungen, Pressefreiheit und so weiter? Ich würde gerne an dieser Stelle gerne kurz mal Thomas Bach zu Wort kommen lassen, den IOC-Präsidenten, den Chef des Internationalen Olympischen Komitees, der natürlich auch darauf angesprochen wird, ja, ob er sich da nicht vielleicht zum Handlanger macht der kommunistischen Staatsführung. Und Thomas Bach antwortet darauf das hier.
Das IOC ist keine Weltregierung, und wir können nicht unsere Regeln außerhalb des Kerns der Olympischen Spiele einem souveränen Staat überstülpen. Dort ist die Politik gefragt, und dort muss die Politik ihre Möglichkeiten nutzen.
Frank, was würdest du sagen? Kann man sich da so raushalten, so ja letztendlich auch rausreden, wie Thomas Bach das macht?
Naja, Thomas Bach mag aber auch schon die Nähe zur Politik, und er hat beispielsweise auch immer wieder die Chancen genutzt, politisch aktiv zu werden. Ich selber war in Südkorea bei den Winterspielen dabei. Thomas Bach war da hoch erfreut, als die Schwester des nordkoreanischen Diktators Kim da war und sie mit ihm und gleichzeitig dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in gemeinsam beim Eishockeyspiel auf der Tribüne saßen. Also so ganz konsequent ist Thomas Bach da nicht. Und natürlich sind die Spiele politisch. Sie waren immer politisch. Wir erinnern uns an 1936 in Berlin. Wir erinnern uns an die Boykottspiele 76, 80, 84, 76 der afrikanischen Staaten wegen der Apartheid in Südafrika. 80, der Westen hat boykottiert wegen des sowjetischen Einmarsches in Afghanistan. 4 Jahre später die Retourkutsche. Also Politik und Olympia war nie hundertprozentig zu trennen.
Sollte man jetzt tatsächlich zum Boykott aufrufen und einen Boykott unterstützen, wie Menschenrechtsorganisationen das tun? Was könnte das verändern, Benjamin, im Land? Was denkst du?
Also, wie gesagt, in die Zwickmühle kommen die meisten Länder ja nicht. Ich denke, man müsste da ein bisschen früher ansetzen, die Spiele jetzt politisch zu boykottieren. Wird keinen Effekt haben, weil eben gar keine Staatsgäste kommen werden. Und Thomas Bach macht sich da halt auch ein bisschen einfach, denke ich. Ich meine, man müsste dann viel früher ansetzen und bei der Vergabe gucken, an welche Länder vergibt man solche Spiele. Wir haben es ja gesehen, In Westeuropa will das ja fast kein Land mehr machen, weil einfach sehr viel Stress, sehr viel Geld damit verbunden sind. Das ist meistens nicht nachhaltig, solche Olympischen Spiele. Und da ist natürlich auch Herr Bach in der Zwickmühle, weil natürlich Staaten wie China, die machen sowas natürlich gerne, um sich nach außen zu präsentieren. Und ich denke, das ist natürlich auch eine Frage des Geldes. Und deswegen entscheidet man sich natürlich auch für China, dass China solche Spiele ausrichtet, weil es eben viele demokratische Staaten nicht mehr machen wollen. Und
München wollte sich ja auch bewerben für diese Spiele. Ja. Ne? 2022 wurde dann von der Bevölkerung mehrheitlich abgelehnt.
Genau, und die Hamburger haben es doch auch abgelehnt, Olympische Spiele. Also das ist in demokratischen Staaten, wo eben die Leute mit ein Mitspracherecht haben, ist es halt nicht mehr so einfach, Olympische Spiele abzuhalten. Und ja, man könnte natürlich dann darüber diskutieren, was wollen wir für Olympische Spiele? Und vielleicht müsste man mal überlegen, wie Olympische Spiele aussehen und was man damit bezwecken möchte, ob man vielleicht mehr den Sport in den Fokus rückt. Aber also natürlich steht da an allererster Stelle die Vergabe, an wen vergibt man die Spiele, denke ich.
Ja, einige Anmerkungen vielleicht dazu. Und wenn sich mal westliche Länder bewerben oder westliche Kandidaten wie Paris und Los Angeles, dann vergibt man es gleich im Bündel. Hauptsache, man hat wieder zwei Kandidaten aus einer anderen Region. Ich persönlich bin kein Freund des Boykotts durch Sport, weil ich finde, wir machen die ganze Zeit Geschäfte mit einem Land wie China, aber niemand fordert von Volkswagen beispielsweise, unter diesen Umständen müsste ich China verlassen und die Sportler sollen dann dafür herhalten. Ich selber kenne Sportler, die von den Boykotts 1980 und 84 auf der einen Seite DDR-Sportler, früher von der ehemaligen Bundesrepublik, betroffen waren, die um ihren Lebenstraum gebracht wurden. Und wenn man dort etwas ändern möchte, dann müssten die westlichen Staaten weit im Vorfeld einwirken auf eine Organisation wie das IOC, das übrigens bei weitem nicht nur aus Vertretern demokratischer Staaten besteht, muss man ja auch dazu sagen. Man müsste darauf einwirken und müsste Brücken bauen, damit eben die Vergabe anders verlaufen könnte. Aber jetzt zu sagen, ein paar Wochen und ein paar Monate vor den Spielen, jetzt sollen die Sportler herhalten und sollen ihren Traum begraben und sollen boykottieren, das finde ich den Sportlern wiederum gegenüber unfair.
Da würde ich noch zu sagen, es wird ja hauptsächlich ein politischer Boykott gefordert. Das wird ja nicht gefordert, dass die Sportler nicht an Olympia teilnehmen, sondern es geht ja eben darum, dass es, glaube ich, hauptsächlich von Politikern eben boykottiert wird.
Das stimmt nicht ganz. Also in den USA und Kanada gab es diese Diskussionen, Benjamin, du weißt selber, kanadische Staatsbürger, die inhaftiert wurden, die verurteilt wurden in China, da war der Aufschrei in Kanada schon sehr, sehr groß.
Es gibt ja ein Argument, das diese Logik nochmal genau umdreht, die sagt, ja, wir müssen Spiele auch in autoritäre Staaten vergeben, Staaten, die vielleicht nicht unsere demokratischen Werte haben, damit die Aufmerksamkeit dorthin geht und dann, dass man über den Sport, über die, ja, dieses große globale Interesse dort Dinge vielleicht verändern kann. Ist sowas realistisch gerade im Zusammenhang mit China oder ist das einfach völlig naiv? So eine Argumentation gibt es ja auch im Zusammenhang mit Katar zum Beispiel, der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr.
Ja, man hat ja auch lange daran geglaubt, man muss ja nur lange genug Handel treiben mit China und dann wird es schon demokratisch. Also diese alte Losung, Wandel durch Handel, das hat auch nicht funktioniert. Also ich zweifle daran, dass das funktioniert.
Ja, absolut. 36 hat die Nazis nicht geändert. Der Boykott 1980 war nicht dafür verantwortlich, dass die Russen aus Afghanistan abmarschiert sind. Also daran glaube ich nicht.
Am 4. Februar 2022, da beginnen die Olympischen Spiele in Peking. Wir haben uns hier die Frage gestellt, ob das die politischsten Spiele seit Jahrzehnten werden. Und jetzt am Ende von Ein Thema Drei Köpfe von dieser Folge würde ich sagen, ist das eindeutige Fazit ja. Feedback zu dieser Sendung gerne an redaktionpolitik@br.de und an dieser Stelle der Hinweis, Benjamin Eisel hat es eben auch schon angesprochen, es gibt eine längere BR24-Reportage zur aktuellen Situation in Peking, jetzt kurz vor den Olympischen Spielen. Die gibt es in der ARD-Audiothek oder unter br.de/podcast.
Ein Thema, drei Köpfe. Heute mit
Benjamin Eisel,
Frank Hollmann
und Linus Lühring.